Bayern München, Top-Favorit auf die Champions League in diesem Jahr angesichts der starken Formstand. Jetzt würde ich sagen, Malte, warum nicht?
Ja, würde ich auch sagen, aber Thomas Müller hat das beim Paulaner Lederhosen-Shooting so ein bisschen anders gesehen.
Wir wissen ja auch, dass die Finalspiele und alles, was dazugehört, erst in einem halben, dreiviertel Jahr gespielt werden. Deswegen bringt uns jetzt Richtung Champions League-Sieg unsere aktuelle Topform herzlich wenig. Wir haben eine neue Situation mit einer Weltmeisterschaft während der Saison. Also ich würde da kleinere Brötchen backen. Wir müssen schon liefern und nochmal liefern.
Ja, aber erstmal müssen sie morgen bei Viktoria Köln liefern in der ersten Pokalrunde. Aber das, Thomas Müller, sollte doch nun wirklich kein Problem darstellen, oder?
Ausverkauftes Haus in Köln. Wir spielen ja im Stadion vom 1. FC Köln. Da können wir uns schon auf ein Fußballfest freuen.
Der macht das wie Dennis Schröder. Der hat, als er auf die EM-Chancen der deutschen Basketballer befragt wurde, gesagt, humble bleiben und ready sein.
Ja, und fertig sind wir auch mit diesen bescheidenen Themen des Sporttags. Bei uns geht's um die letzte Transferchance von Cristiano Ronaldo. Die Vorfreude des ukrainischen Dauermeisters HK Motor Saporischschja auf das Debüt in der zweiten Handball-Bundesliga. Ja, und die Rekordjagd von Max Verstappen.
Ja, dann sagen wir guten Morgen, ne? Zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wir werden wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst, vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Und wir würden uns beide freuen, wenn ihr uns liked, besternt und rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Analyse.
Bis Donnerstag 18 Uhr ist das Transferfenster noch geöffnet. Jetzt läuft also quasi der Sommerschlussverkauf. Wer alles muss raus sozusagen. Cristiano Ronaldo, der muss raus, beziehungsweise will eigentlich auch raus, scheint aber ein echter Ladenhüter langsam zu sein.
Hätte man so niemals irgendwann mal erwartet. Keiner will ihn. Die Bayern lehnten ab. Borussia Dortmund auch. Da hat langsam nicht mehr viele Optionen.
Ja, im Prinzip nur noch zwei. Also entweder bleibt er bei United und muss dann in der Europa League ran, beziehungsweise viel schlimmer, er muss damit rechnen, mit Manchester in der Europa League spielen zu müssen, das ist Fakt, aber dann vielleicht nur auf der Ersatzbank zu sitzen, also das ist doch gemein, durch die Dörfer Europas reisen und dann nicht mal spielen dürfen, möglicherweise droht ihm das, der ist nämlich nicht mehr erste Wahl, stand jetzt bei United. Andere Möglichkeit wäre, er kehrt zu seinem Stammverein Sporting Lissabon zurück, der spielt ja immerhin in der Champions League und ich glaube, da wird CR7 dann auch als Stammkraft gesetzt, wenn das klappt.
Ja, aber apropos Manchester United, da ist ja richtig was los. Die mischen bei allen großen Transfers derzeit mit, haben wohl im Lotto gewonnen. Also erstmal haben sie Casemiro von Real für 70 Millionen geholt. Jetzt wollen sie auch noch Antony von Ajax für 98,5 Millionen Euro. Ich werd schwach.
Ja, Mittwochs-Lotto und Samstag-Lotto, beide sechs richtige mit Zusatzzahl wahrscheinlich, dann kriegt man so viel, glaube ich, aber boah, also damit wäre er die teuerste Verpflichtung in der Man United-Club-Geschichte, 98,5 Millionen, oh, und das ist ein richtig guter, muss man aber dazu auch sagen, also ob er das jetzt wert ist, die fast 100 Millionen, aber er ist auf jeden Fall richtig gut und wer das mal genau wissen will, der kann bei Borussia Dortmund nachfragen, die können da ein Lied von singen, denn die erinnern sich nicht gerne an Antony und Ajax Amsterdam in der Champions League.
Allerdings, ja. Naja, gut. Also bei United ist viel los, das haben wir geklärt. In der Bundesliga, Malte, eher wenig, ne? Gut, bei Stuttgart könnte Kalajdzic und Sosa, die könnten noch gehen.
Und Kalajdzic, der wird wohl auch gehen. Die Wolverhampton Wanderers, die sollen angeblich 18 Millionen plus 7 Millionen Boni bereit sein zu zahlen. Und heute soll Kalajdzic dann laut Kicker auch die sportmedizinische Untersuchung dann bei Wolverhampton absolvieren. Und dann kriegt er im Anschluss einen 5-Jahres-Vertrag.
Aber sonst in der Liga?
Ja, sonst ist nicht so viel los. Leverkusen will sich noch ein bisschen verstärken. Da ist wahrscheinlich schon der Abschluss des Leihgeschäfts mit Callum Hudson-Odoi von Chelsea quasi fix. Da warten wir nochmal ab. Gladbach buhlt um Julian Weigel von Benfica. Das ist noch nicht fix. Und Max Kruse, der sucht auch noch einen neuen Verein. Das ist, weiß nicht, ob das leichter, also ob er leichter ist als Ronaldo, sicher nicht. Aber ob es leichter für ihn ist, einen Verein zu finden als für Ronaldo, das vielleicht.
Ja, könnte vielleicht ja noch für den einen oder anderen Club auch in der Bundesliga, ne, für die Offensive eine gute Option sein. Ansonsten hätte ja auch der FC Chelsea da noch zwei Spieler, die von der Gehaltsliste müssen. Hakim Ziyech und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic.
Interview.
Gucken wir mal zum Handball. Die Stadt Saporischschja in der Ukraine ist derzeit ja leider sehr prominent in den Nachrichten vertreten, vor allem wegen des durch den Krieg da akut gefährdeten Atomkraftwerks, also das ja auch ein Sicherheitsrisiko letztlich für uns alle darstellt.
Ja, aber auch aus sportlichen Gründen, ne? Denn der ukrainische Serienmeister aus Saporischschja, HK Motor Saporischschja, startet mit Gastspielrecht in dieser Saison als 20. Team in der zweiten Handball-Bundesliga.
Ja, und da bestreitet er in seiner Exilheimat Düsseldorf am Mittwoch dann auch seine Saisoneröffnung gegen Bayer Dormagen, so quasi als Vorspiel vor dem Supercup.
Ja, das war im Vorfeld ja heftig darüber diskutiert worden, ne? Ob das richtig ist, ob es falsch ist, ukrainischen Meister als ein Gastspielrecht einzuräumen. Bundesliga-Boss Frank Boman hat das immer wieder als Akt der Menschlichkeit und Zeichen für den Frieden verteidigt. Also der deutsche Handball möchte dieses Zeichen setzen, hat er damit auch getan.
Und das ist auch gut und richtig so, auch wenn natürlich Fragen noch bleiben, also Fragen sportlicher Art vor allem. Zum Beispiel, wie lange bleibt denn das Team überhaupt in der Liga? Was passiert denn, wenn es in der Ukraine dann doch wieder grünes Licht für einen Spielbetrieb gibt?
Naja, also jetzt geht's aber erstmal los, das ist schon mal das Positive, ne? Gegen Bayer Dormagen, wie gesagt, und der litauische Trainer Gintaras Savokinas ist am SED-Mikrofon schon voller Vorfreude und lobt die Bedingungen im Düsseldorfer Exil.
I think follow plan and we even got good conditions for practicing and then the game, so we're feeling quite comfortable right now.
Trotz allem ist es für die Mannschaft natürlich nicht leicht, denn der Krieg, die Situation im Heimatland, die lässt natürlich keinen los.
Yeah, of course we are always in contact with Ukrainian side. We left there some friends, some our teammates in Ukraine, and we always hearing the news. Luckily, city of Zaporozhye is living normal life, let's say. How it can be normal in this situation, but of course the guys always in contact with their families, and they know what's going on around in the country, and they are worried about it.
Ja, und das bestätigte auch Spieler Alexander Kasai.
For example, for me, every day I call my family. It's like FaceTime evening. So every day we call and check. Situation in our country.
Und auch wenn es vor diesem Hintergrund natürlich nicht leicht fällt, sich auf Sport zu konzentrieren, sie versuchen es nach Kräften, sagt Alexander, denn es gilt ja auch ein Zeichen zu setzen.
My team now feel full power before this game because we know that will be a great time for Ukrainian people to show the world that we are strong and we will play on this hall, on this place, on this game. So I think for my team and my nationality, it's very important game and important time.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 96 Jahren, 30. August 1926, da wurde in Koblenz eine deutsche Fußballlegende geboren. Spitzname Riegel-Rudi, so wurde er wegen seiner Defensivtaktik genannt, oder Rudi Rastlos.
Ja, die Rede ist natürlich von Weltenbummler Rudi Gutendorf. 55 Trainerstationen in 32 Ländern auf 5 Kontinenten. Der ist also ein Fußballentwicklungshelfer der ersten Sahne. 1961 fing es in Tunesien an und dann zog es ihn nach Samoa, Ruanda, Fidschi, Neukaledonien, Japan, Australien und Peru.
Wenn wir alle Länder wirklich aufzählen sollten, dann wäre der Podcast, hätte er Überlänge. Aber Gutendorf, der war eben vom Fernweh getrieben, schon seit frühester Jugend. Und er wollte seine Fußballphilosophie einfach in alle Welt hinaustragen. Und er wollte vor allen Dingen auch mit dem Fußball Völker verbinden. Und das wollte er nicht nur in seinen jungen Jahren, das hat er im Grunde bis zu seinem Tod mit 93 Jahren im Jahr 2019 so gemacht.
Ja, und eines muss man ihm attestieren, das ist ihm gelungen. Ne? Zum Beispiel bei seinem Engagement in Ruanda mit dem Wunder von Kigali. 5 Jahre nach dem Blutrausch der Hutu-Milizen an den Tutsi stellte Gutendorf im Jahr 1999 ein Nationalteam mit Spielern aus beiden verfeindeten Stämmen zusammen. Eine, ja, wie muss man, das kann man doch nicht anders sagen, eine diplomatische Meisterleistung war das.
Ja, und auf die war er immer besonders stolz. Für ihn hat diese Leistung mehr wert als jede Meisterschaft. Gutendorf sah sich eben, du hast es vorhin auch gesagt, Entwicklungshelfer par excellence. Es war ja einfach und dafür wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Analyse.
Wir hatten es ja gestern nur im Newsblog, aber diese dominante Vorstellung von Max Verstappen beim Formel 1 Grand Prix in Spa, also da sollten wir doch noch ein bisschen genauer drüber sprechen.
Du meinst, weil sich ein Abreißvisier von Verstappen während des Rennens in der Bremsbelüftung von Charles Leclercs Ferrari verfangen hat und der seinen zusätzlichen Boxenstopp einlegen musste?
Ja, kann man drüber reden, war auch definitiv ärgerlich für Leclerc, sicherlich auch keine Absicht, aber hatte ja letztlich auch nicht den geringsten Einfluss auf den Rennausgang an der Spitze. Da hatte Leclerc ja nicht viel mit zu tun. Nee, lass uns über seine demoralisierende Triumphfahrt als solche sprechen. Ich meine, von Startplatz 13 auf 1 binnen kürzester Zeit.
Ja, also sensationell. Ne? Dann hat er so um Längen distanziert. Das ist unfassbar. Die WM-Trophäe, ja, kann man ihm eigentlich schon überreichen. Der fährt einfach im Moment in einer anderen Dimension. Der lebt auf einem anderen Planeten, sportlich gesehen.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Bei den letzten 8 Grand Prix und einem Sprintrennen würden ihm jetzt jeweils nur dritte Plätze reichen, um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen. Also da kann wirklich nicht mehr viel anbrennen.
Ja, das ist absolut imposant, auch wenn es unterm Strich für den ganz neutralen Zuschauer natürlich langweilig ist.
Ja, so war es aber immer in der Formel 1. Erst Fangio, dann Schumacher, dann Hamilton. Also irgend so ein Spaßverderber ist da immer mit bei. Aber jetzt ist es eigentlich nur noch die Frage, was Verstappen in dieser Saison noch für Rekorde knackt. Er hat jetzt 9 von 14 Rennen gewonnen. Also diese 13 Siege zum Beispiel in einer Saison stand jetzt ja der Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Der ist knackbar.
Ja, ja, das stimmt. Ne? Der Unterschied zu den beiden ist aber, die fuhren die meiste Zeit Start-Ziel-Siege ein. Also das Verstappen hat einige seiner Siege trotz Handicap-Starts eingefahren. Ungarn kam er zum Beispiel von Platz 10 ins Bar, dann von Platz 13. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, das ist dann auch nochmal wieder ganz eine andere ein Wertmaß, aber trotzdem, ich meine, für ihn wäre es ja eigentlich ein Grund, mal so richtig auszurasten, so dominant wie er da ist, aber der bleibt trotzdem fokussiert, hat wahrscheinlich die Rekordmarke vor Augen, denkt von Rennen zu Rennen, von Euphorie ist da wenig zu spüren, also der hat auch jetzt schon den Fokus auf das nächste Heimspiel in Zandvoort vor niederländischem Publikum, da will er natürlich auch nochmal was raushauen und seinen Spruch dazu, beziehungsweise sein Interview, das er dazu gegeben hat, hörte sich dann so an, wir stellen das Auto auf die Strecke und dann schauen wir mal, wie schnell wir sind.
Naja, sehr bescheiden, ne? Understatement. Wahrscheinlich viel, viel schneller als alle anderen, wie immer.
Er ist humble, aber ready.
Ja, genau.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Titelverteidiger RB Leipzig steigt heute Abend also in den DFB-Pokal dann ein gegen Teutonia Ottensen zu Hause in Leipzig, weil die Hamburger ja in der eigenen Stadt kein Stadion dafür nutzen durften für das Spiel. Hatten wir neulich uns ja schon drüber ja nicht lustig gemacht, dazu ist es eigentlich zu doof, aber ja, schon drüber aufgeregt. Und der Ausweichplatz in Dessau, der wurde ja durch einen Anschlag unbespielbar gemacht.
Ja, ich muss sagen, ich find's immer noch, Entschuldigung, aber richtig kacke. Also du hast einen Verein wie Ottensen, das Spiel des Jahres, des Jahres 10, sondern kannst du nicht in deiner eigenen Stadt spielen, sondern musst auf des Gegners Platz. Das ist auch wirklich ein Armutszeugnis, sorry, für die Sportstadt Hamburg. Also eigentlich geht das, aber gut, das ist, jetzt kicken sie und vielleicht schaffen sie ja die Sensation, ich würde es mir so sehr wünschen und dann kann ja der FC St. Pauli nochmal gucken, ob er dann vielleicht doch das Millerntor zur Verfügung stellt. Naja gut.
Also, ja, das wird ja dann ein anderer Gegner in der nächsten Runde, der ist ja dann für St. Pauli wahrscheinlich genehm.
Ja, genau, das denke ich eben auch. Aber mal gucken, also jetzt kühle ich erstmal wieder ab. Ja. Und am zweiten Tag der US Open sind heute gleich 7 deutsche Tennisprofis im Einsatz. Alle stehen vor, wir hatten das schon angesprochen, ziemlich hohen Hürden. Ja, also die Analyse, die habt ihr gestern schon bekommen. Es könnte heute auch The Last Petco Dance sein.
Ja, denn Andrea Petkovic, die hat ja angekündigt, dass die US Open ihr letztes Turnier sein werden. Also wirklich gut möglich, dass das Duell mit Olympiasiegerin Belinda Bencic dann heute das letzte Match ihrer Karriere sein wird.
Ja, und dann auch noch gegen die Olympiasiegerin. Ich vermute es fast und dann können wir morgen oder übermorgen dann nochmal ein Lobgesang auf Petko loslassen. Aber mal gut, wir werden das sehen. Ja, unser letzter Podcast wird es Stand jetzt noch nicht sein, ne? Aber ihr solltet morgen früh 7.07 Uhr dann trotzdem wieder mit dabei sein. Hört gerne rein im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter,
Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.